Liebe Gemeinde, wir sind jetzt so ein bisschen eingestimmt auf das Thema. Zum Loben gehören auch noch ein paar Gedanken und die möchte ich jetzt weitergeben. Glaube als bewährte Lebensphilosophie, so ein bisschen unüblich ausgedrückt. Um das geht es und die mit drinnen sind, wissen, was damit gemeint ist. Der Jean-Paul Sartre und der Albert Camus sind zwei Schriftsteller gsi, Frankreich, Algerien. Sind aber auch beides Philosophen gsi. Das will sagen, sind Denker gsi. Die sind nicht einfach durchs Leben durchgestolpert, sondern haben sich Gedanken gemacht über dieses und jenes, warum das so ist und nicht diesen Weg und warum dass wir das erleben müssen und warum nicht und so weiter. Es waren Menschen, die ganz auf dem Boden gelebt haben, die sich nicht irgendwelche Illusionen hingegeben haben. Und die haben den Existenzialismus geprägt, wo Albert Camus sich immer so ein bisschen davon distanziert hat. Aber inhaltlich hat er zu dieser philosophischen Richtung mehr oder weniger gehört, ist dann später auch Nobelpreisträger geworden. Und die haben so gesagt, ich sage das sehr pauschal und einfach, der Mensch ist letztlich auf sich abgestellt, wird immer wieder durch das ganze Leben und seine Existenz auf sich selber verwiesen. Er hat nur die Fähigkeit, alles aus seiner Subjektivität wahrzunehmen und nicht so, wie es wirklich ist. Und der Camus ist noch ein bisschen weitergegangen und hat das radikal formuliert und hat gesagt, das Leben sei absurd und das hat er nicht negativ gemeint. Sondern das hat er nur gemeint hinsichtlich der Sinngebung von dem, was wir erleben. Er hat gesagt, es gibt vieles, was wir erleben, das ist absolut sinnlos. Und das ist bedenkenswert, das ist nachvollziehbar. Wenn ein Mensch einfach unter das Auto kommt und stirbt, das ist sinnlos, wenn man da ganz ehrlich ist. Das andere, die Erklärungen, die man sich vielleicht selber gibt, aufgrund unserer Vorstellung, unserem Glauben oder was auch immer, ist das anders. Aber eigentlich ist das sinnlos. Und das wird er als absurd bezeichnen. Das Leben macht keinen Sinn. Und das macht er nicht einfach nur, um nachher Trübsinn zu blasen, sondern um weiterzufahren. Und er sagt, der Sinn vom Leben besteht darin, dem Absurden, dem Sinnlosen, was immer wieder begegnet, zu widerstehen und vor allem Stand zu halten. Das braucht viel, viel Kraft. Und weiterhin ist dann, das tut er auch so sagen, dass trotzdem der Sinn vom Leben, eben am Leben, einen Sinn geben. Etwas Sinnvolles zu machen, zu gestalten und, wenn es darf sein, zu hinterlassen. Die Philosophie, die ist wertvoll. Die will ich gar nicht irgendwie beurteilen, so gar nicht verurteilen. Es ist sehr bedenkenswert. Es geht um unsere Existenz. Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht und sie sind zu dem Schluss gekommen. Der Begriff Existenz, der, wie es mal jemand gesagt hat, Literatur und der Martin Heidegger, ein Philosoph, die wissen oder haben weitergegeben und gehen weiter, dass der Begriff aus dem Lateinischen kommt, existere, Existenz, existere. Und das heisst, hinausstehen in die Nacht des Nichts. Wenn man ans Universum denkt, und wir wissen heute ja recht viel von diesem Universum, wie gross das ist, unvorstellbar. Dort, das sage ich etwa die, die so ein bisschen an der Peripherie vom Universum, in der Nähe doch, relativ nahe von der Erde sind, die sagen, dort versteht man, spürt man, was absolute Einsamkeit und Nacht bedeutet oder würde bedeuten, wenn man nicht zurückkäme. Bis dahin geht eigentlich die Philosophie vom Existenzialismus. Und wie gesagt, das ist durchaus auch eine Lebensphilosophie. Die Bibel geht einen Schritt weiter. Sie macht, hat einen Mehrwert, macht etwas deutlich, dass es noch ein bisschen mehr gibt. Der sozialkritische Schriftsteller Niklaus Meyenberg, der vor Jahren Suizid gemacht hat, weil er wahrscheinlich verzweifelt ist, dem ganzen, grossen Ganzen, der Gesellschaft und so weiter. Und er hat das Wort geprägt, was Hölle ist. Hölle als absolut nicht-religiöse. Er hat gesagt, Hölle, mit meinen eigenen Worten jetzt gesagt, ungefähr so, die Hölle ist immer nur sich selber müssen zu begegnen. Das ist eben das Draussenstehen in der absoluten Einsamkeit und im Dunkeln. Und da gibt es eben ein bisschen etwas mehr. Und da will ich uns jetzt den Psalm vorlesen. Ein Psalm, wo eben der Schritt weitergeht, wo auch der Mensch, der das geschrieben hat, wahrscheinlich auch an vielem vielleicht zeitweise fast verzweifelt ist, am Herdenleben. Er als gläubiger Mensch, als gottesfürchtiger Mensch, hat eben gleich dieses und jenes erlebt, das nicht in sein Welt- und Gottesbild hineingepasst hat und seinem Glauben irgendwie, seinen Glaubensvorstellungen nicht entsprochen hat. Und Psalm 42 nimmt uns an der Hand gewissermaßen und führt uns einen Weg und zeigt, dass es eben weitergeht zur Dunkelheit und zur Einsamkeit aus. Wie die Hindin lechzt, klagt, schreit an versiegten Bächen, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und sein Angesicht schauen? Meine Tränen sind mein Brot bei Tag und bei Nacht, denn alle Zeit sagen sie zu mir, wo ist dein Gott? Daran will ich denken, mich erinnern, mich in meiner Seele immer wieder erinnern, dass ich einherging damals in dichtem Gedränge, mit ihnen ging zum Hause Gottes, zum Tempel mit lautem Jubel und Dank, in feiernder Menge. Und jetzt, was bist du so gebeugt, meine Seele, so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, ihn, meine Hilfe und meinen Gott. Meine Seele ist gebeugt in mir, darum gedenke ich deiner, vom Land des Jordan und vom Hermon her, vom Berg Mizar. Flut ruft zur Flut beim Tosen deiner Wasserfälle, alle deine Brandungen und Wogen gehen über mich. Am Tag erweist der Herr seine Gnade, und des Nachts ist sein Lied bei mir, ein Gebet zum Gott meines Lebens. Bis du Herr einmal, das Gebet geht noch weiter. Das ist mal die Substanz, das Wesentliche. Man merkt hier gerade, wenn man sich einlädt in diesen Weg, dass das etwas anderes ist oder eine Weiterführung von dem, was ich vorher angedeutet habe, am Anfang von dieser Predigt. Man merkt, dass das ein Mensch ist, der letztlich nicht verzweifelt, eben in dieser Einsamkeit von der Existenz oder je nach Lebenssituation, in dieser Dunkelheit von der Existenz, sondern dass es etwas anderes gibt. Aber dass der Gott eben nicht sichtbar und eigentlich nicht spürbar ist, sage ich jetzt mal so pauschal. Aber dass irgendwie eine Kraft vorhanden ist, wo man es überzeugt ist, wenn man es als Wirklichkeit erfährt, wo man irgendwie trotzdem trägt und hebt. Es gibt einen katholischen Theologen, Fridolin Stier, hat er geheißen, ist in den 80er Jahren gestorben. Ich lese gerne aus seinen Büchern, hat gelehrt irgendwo, glaube ich, in Tübingen oder so. Extrem kritischer, tiefgläubiger Geist, hat bis am Schluss von seinem Leben das Alte und das Neue Testament immer wieder neu übersetzt, von der Aussprache her, um immer mehr in der Sache auf die Spur und in die Nähe zu kommen. Und er hat in dieser Frage, wann werde ich dein Angesicht schauen, also wenn werde ich dich als Gott, als Realität, als spürbare, messbare vielleicht auch, Realität sehen und wahrnehmen. wann werde ich dein Angesicht schauen? Das war ein Lied von ihm. Und da sagt der Fridolin Stier, in diesem Vers, er war ein Poet. Wenn ich jetzt, damit man es versteht, das Universum oder der Himmel, sage ich jetzt mal, als Wand vorstellen, als Bogen, als Feste, wie wir das lesen in der Bibel, als geschlossene Wand, auch als Bild. Aus dem Spalt, an der Wand, wohin das Universum ist, aus dem Spalt, an der Wand des Alls, in das finstere Verlies der Welt und Existenz, brach plötzlich, oh schön, ein Schein und verschwand. Ist vielleicht, ist irgendwo, vielleicht ist irgendwo Tag. Mehr hätte er nicht können sagen, aufgrund von seiner Erfahrung und seinem tiefen Glauben. Mehr hätte er nicht wollen sagen, mehr hätte er sich nicht getraut zu sagen, aber das reicht. Ich denke, anders gesagt, ein Glaube in diesem Sinn, ein Glaube im biblischen Sinn, will sagen, ein Glaube in der Gottessuche, in der Gottessehnsucht und im immer wieder Finden, aber der Schein schwand. Der Glaube, das ist im Prinzip wie ein Tag, wenn ich jetzt das Bild, das Gebet nehme, Psalm 42, wie ein Tag, wo es manchmal viele Wolken hat und auch dunkle Wolken hat, aber immer wieder die Sonne durchbricht, immer wieder Strahlen sichtbar werden als Schein. Und das genügt. Und Paulus hat mir gesagt, wenn er einmal in so einer Situation war, hat er das Wort irgendwie vernommen, gehört, bekommen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das hat ihm geholfen. Das ist der Schein und Schwand. Es gibt nichts zu haben, es gibt nichts festzuhalten. Es ist ein Weg von der Gottessuche, von der Gottessehnsucht. Ein Weg, den man aber immer wieder finden. Und das Gebet hier, ein Selbstgespräch gewissermaßen, eine Meditation, die mit den Leserinnen und Lesern im Grunde genommen einen Weg gehen. Er das Gebet nimmt, eben wie ich gesagt habe, uns an die Hand, möchte uns an die Hand nehmen, berührt mich immer wieder und beeindruckt mich. Es ist tiefsinnige Poesie, sage ich jetzt mal, spirituelle, ehrliche spirituelle Poesie, die einem selber zum Gebet werden kann, selber zum Dialog mit Gott. Was ist das? Das sind vier Buchstaben aus deutscher Sprache. Der Martin Buber hat mir das sympathischer gesagt, weil das Wort Gott ist abgegriffen. Vergriffen, könnte man manchmal auch sagen. Martin Buber hat den anderen Begriff gewählt. Eben aus dem Gedanken heraus, dass wir nicht in der Einsamkeit verrebeln müssen und in der Dunkelheit, sondern dass wir es Gegenüber haben. Und das ist der Mehrwert von unserem Glauben. Dass wir es Gegenüber haben. Und dem Gegenüber hat er jetzt einfach Du gesagt, das grosse Du. Das, was der Niklaus Meyenberg vermisst hat. Die Hölle ist immer nur sich selber müssen zu begegnen, auf sich selber verwiesen, geworfen zu sein. Das Du, dieser Begriff ist mir auch lieber als Hilfe im Leben. Das Gebet ist ein Ausdruck von einer Lebenshaltung. Ich habe gesagt, der Begriff für mich hat es einfach genommen, ist eine starke Lebensphilosophie. Sie ist stark, weil sie trägt. Und da sind immer gleich stark. Auch das ist ein Suchen. Und ein Erfahren. Und ein Vermissen. Aber auch wieder ein Erfahren. Stark, weil sie trägt. Eine Lebensphilosophie, weil sie im Rahmen von unserer ganzen Existenz, ganzheitlich, mit allem, was dazu gehört, was ich erwähnt habe, im Rahmen auch von einem Gottglauben, in diesem Zusammenhang von unserer ganzen Existenz kreativ über Licht und Dunkel nachdenken. Und nicht einfach so durchs Leben durchstolpert und von irgendwelchen Lehrsätzen lebt, weil die versiegen. In dem Psalmbeter sind sie versiegt. Wie der Hirsch, wie die Hindin, wie die Hirschkuh lechzt an versiegten Bächen. Ein Bild, das ganz stark redet, wenn das Lebenswasser ausbleibt und alles vertrocknet ist. Das, was man im Grunde genommen unbedingt braucht in dieser Situation. So lechzt auf diese Art, so austrocknet, so voller Sehnsucht und Suche, lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott und nicht nach irgendeinem gelehrten Gott, irgendeinem Konstrukt. Von denen müssen wir immer wieder Abstand nehmen, auch in den christlichen Gemeinden. Von einem Konstrukt müssen wir Abstand nehmen. Andere Leute haben das Abstand nehmen geprägt mit Gott ist tot. Wenn man sie lesen und exakt wahrnehmen, dann merkt man das, was sie meinen. Eben die Götter, die Götter zum Beispiel, oder der Gott, der hier oben in einem Schaltwerk schafft und schaltet, den tue ich bewahren und die tue ich sterben und so weiter. Der Gott soll tot sein. Das sind Götzen, das sind irgendwelche Konstrukte. Er sucht den lebendigen Gott, eben das lebendige Du und Gegenüber, wo man nicht in dem Sinn objektiv benennen und erfahren kann, wo aber doch erfahrbar ist. Wann darf ich kommen? Und dann haben wir gehört von den Tränen, Tag und Nacht, die Plage. Und dann die Frage, die so bissig immer wieder auftaucht, wo ist dein Gott? Und das sind ja nicht nur Mitmenschen. Heutzutage fragen sie vielleicht das viel, viel weniger als damals. Und das ist eine innere Stimme. Wenn wir ehrlich sind, wieder, ja, wo ist er jetzt? Was ist jetzt mit deinem Gott? Nach dem Erlebnis, nach dieser Erfahrung, nach dem Verlust und weiss was andere. Wo ist er jetzt? Das sind Grundfragen von einem Menschen, der in der Gottessuche und in der Gottessehnsucht lebt. Es ist die eigene Stimme. Und jetzt sollte er sich erinnern. Erinnerung ist auch ein Stück Trost. Immer wieder. Und da sagt er, ich denke daran damals. In meiner Seele will ich mich daran erinnern, wie ich damals bei diesen Wallfahrten, viermal im Jahr im Allgemeinen, im alten Israel, zum Tempel. Ich erinnere mich, wie ich damals mit dieser feiernden Menge, die singend, Psalmen betend und ganz einfach zu diesem Tempel gelaufen ist, manchmal mehrere Tage, pilgert ist mit anderen zusammen, voll von Hoffnung und Vorfreude, dem Du zu begegnen in diesem Tempel. Daran tut er sich erinnern. Und darum sagt er, was bist du so gebeugt, meine Seele, so unruhig. Und jetzt greift er auf eine Erfahrung zurück. Auch eine gemachte alte Erfahrung kann ein Trost sein. Erinnerungen und Erfahrungen. Und da sagt er, und das kann er nur sagen, weil es kein Lehrsatz ist, das kann er nur sagen aufgrund von seiner Erfahrung auf dem Weg von der Gottessehnsucht. Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen. Ihn, meine Hilfe und meinen Gott. Darum gedenke ich deiner. Und jetzt kommt so ein Bild, also ein Wort, jetzt ein bisschen Geografie. Darum gedenke ich deiner am Land des Jordan, vom Hermon her, Berg Mizar. Das will sagen, ich bin geografisch weit weg von diesem Tempel, von dieser feiernden Menge. Wahrscheinlich kann er aus irgendwelchen körperlichen Gebrechen oder etwas anderem nicht dabei sein. Und das schmerzt, weil das Zusammensein mit anderen und in der Vorfreude und dann im Erleben von der Gottesbegegnung nicht dabei sein, das schmerzt ihn, das tut ihm weh. Und darum sagt er, in der Weide, im Hermon, im Norden oben von Israel, denke ich an das. Und da werde ich nur die Bemerkung oder die Spur legen. Es ist schon so, dass wir manchmal auch in diese Situation kommen, vielleicht bezüglich dem Kinderglauben, ja damals, als ich noch ganz jung war, als ich als Kind war, hatte ich einen einfachen Glauben. Ich will irgendwie schon wieder irgendwie den Glauben haben, zu dem Glauben zurück oder die Überzeugung haben von damals und so. Aber das Leben geht weiter, es geht vorwärts, vieles geht verloren und vieles wird neu gewonnen. Das ist die Distanz, die einem vielleicht manchmal eben auch zu arbeiten macht zum damals. Und jetzt das, was bleibt. Nach dem Tsunami, sage ich jetzt mal einmal, was er hier lebt oder lebt hat. Alle deine Wogen gehen über mich. Und das ist das, was bleibt. Und das ist der Mehrwert. Am Tag erweist der Herr seine Gnade und des Nachts ist sein Lied bei mir. Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Das ist eben, wenn das Du im Leben existiert. Aber die Wirkung von diesem Du passiert nur in einer Interaktion. Das kann man nicht impfen, schlucken, auf irgendeine Art hinein. Es ist nur eine Wirkung von der Interaktion, von der Meditation, vom Gebet, von der Besinnung. Und dann wird die Kraft, zum Beispiel in der Bibellektüre, oftmals, nicht immer, spürbar. Das wünsche ich uns allen immer wieder neu. Amen.